ein paar Tage sagte jemand zu mir, weißt du, ich höre mir da so im Moment gute Predigten an von der Bibelschule in Süddeutschland, die sind unheimlich gut und naja, ihr macht da so viel bei euch, macht ja da so viel mit Geschichte und Stiftshütte und ja, Gnadenthron und Bundeslade und Opfer und na, ich kann mich schlecht damit identifizieren, ich kann da nicht mit umgehen. Es ist alles so ein bisschen, ja, viel Geschichte und so. Aber persönlich für mich im Moment, ich brauche was zum Thema Heiliger Geist. Also Geschichte und sowas interessiert mich im Moment nicht so sehr. Und ja, wenn man hier Woche für Woche Dienst hat, dann und man investiert viel Zeit und auch viel Gebet, hofft man, dass Gott Gnade schenkt, so dass man die Gemeinde begeistert. Auch wenn es um Stiftshütte geht. Und wenn es nicht so ist, nee, wir haben ein paar Bilder, die wir heute an der Landwand werfen wollen, so dass es ein bisschen interessanter wird, bunter und nicht nur geschichtlich gesetzlich trocken. Aber am Mittwoch haben wir in unserer Bibelstunde das Thema Heiliger Geist. Also es gibt immer wieder Leute in der Gemeinde, die fragen, ja, glaubt ihr denn an den Heiligen Geist? Glaubt ihr an der Fülle des Geistes, an der Ausgießung des Heiligen Geistes, an den Gaben, an eine Geistestaufe? Und ja, sieht aber nicht so aus bei euch im Gottesdienst. Da tut der Heilige Geist nicht so viel. Ne? Also ihr gebt den Geist keinen Raum. Und ja, ich hoffe, dass es nicht stimmt. Ich hoffe, wir tun's. Aber wenn ihr dazu Frage habt zum Thema Heiliger Geist, am Mittwoch in der Bibelstunde um 20 Uhr haben wir das Thema diesen Mittwoch. Heiliger Geist. Und so gut man sich damit beschäftigen kann, über 45 Minuten werden wir es tun. Ist ja nicht lange. Man bräuchte mehrere Seminare, um nur anzufangen. Aber grundsätzlich denke ich, ob es der Heilige Geist ist oder ob es die Stiftshütte ist, oder ob es die Gebote sind, wenn wir sie lesen, merken wir das, meine ich, dass es dir nicht anders geht als mir, ist manchmal schwer, ne, mit dem Verstehen. Ist nicht so einfach. Die intellektuellsten und religiösesten Männer der damaligen Zeit konnten Jesus auch nicht verstehen. Paulus in Athen unter Creme de la Creme, die Wissenschaftler und Philosophen, Pädagogen, Professoren der damaligen Welt haben ihn auch nicht verstanden. Und er hat sogar versucht, in deren Sprache zu sprechen. Sie haben ihn dennoch nicht verstanden. Also das mit dem Verstehen ist gar nicht so einfach. Maria selbst hatte Probleme zu verstehen. Maria, das hören vielleicht die Katholiken nicht so gern, Maria konnte das nicht verstehen, was der Engel ihr sagte. Das hat sie nicht kapiert. Lasst uns mal gucken da. Es ist in Lukas, ich habe mir Notizen hier gemacht und finde das gerade nicht, aber es ist in Lukas und ich gehe davon aus, dass wir das finden. Anfang Lukas, interessant ist es auch, dass Lukas ja als Arzt sich intensiv mit dieses Thema beschäftigt. Eine Frau, die eine Jungfrau ist schwanger. Das war für Lukas auch schwer. Wenn eine junge Frau uns das heute sagen würde, würden wir sagen, entweder bist du bekloppt oder du lügst. Von nichts kommt nichts. Und so ging es auch unsere große Schwester, die wir sehr lieben und achten. Sie war sicherlich die schönste und beste, oder? Und Gott, der Vater, war nicht wie wir Menschen, sondern sah nicht das Äußere, wie wir Menschen es tun, sondern er sah ihr Herz. Das muss eine wunderbare Frau gewesen sein. Maria. Aber sie verstand es dennoch nicht. Wir lesen in Lukas Kapitel 1 und Vers 31. Taucht ein Engel auf und spricht zu ihr und sagt: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Ja, was könnte Schönes passieren? Viele junge Frauen wünschen sich Kinder, viele ältere Frauen wünschen sich Enkelkinder. Eine tiefe Sehnsucht, oder? Das Gebären. Von Gott gegeben, deswegen, obwohl es weh tut und auch ein langes, schwieriges Prozess ist für Mann und Frau. Frauen sind ja ganz komisch, wenn sie schwanger sind. Naja, komisch vielleicht nicht, aber anders. Ne? Und wir Männer können gar nicht mit ihnen umgehen. Also ein langes, schwieriges Prozess. Nicht nur lediglich bei der Geburt, sondern es ist eine außergewöhnliche Sache. Aber Babys, ne? Wenn ein Baby geboren wird, ne? Da ist die ganze Gemeinde da. Das spricht sich rum innerhalb von Sekunden, ne? Und es sind nicht nur die Frauen, die dafür sorgen. Die Männer freuen sich genauso. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Kommt aus der Höhe, kommt woanders her, aus dem Himmel. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und es wird König sein, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Ja. Ein besonderer König. König in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Jesus hat gesagt, ich bin nicht von dieser Welt. Pilatus sagte, du bist der König, schreib es oben drauf. Ja, wenn du es meinst, mach mal. Seine Jünger wollten einen König, aber nicht wie er es war. Und deswegen haben sie ihn alle miteinander abgelehnt, das ganze Volk. Die haben ihn nicht verstanden. Die haben seine Botschaft nicht kapiert. Er konnte sie nicht mitreißen. Er sagt zu seinen Jüngern, Mann, so viele Jahre seid ihr bei mir. Wir gehen zusammen, wir essen aus derselben Schüssel, wir schlafen nebeneinander. Wir verbringen 24 Stunden, 7 Tage in der Woche zusammen und ihr fragt und sagt, zeigt mir Gott. Sag mal, was ist los? Gott ist mitten unter euch. Ich bin Gott. Habt ihr das immer noch nicht gesehen? Das waren religiöse Männer, Juden. Die hatten den Messias erwartet. Sie gehen mit Gott und begreifen nicht, dass er Gott ist. Wie blind können wir sehen? Wie weit weg, wie fern sind wir eigentlich als Menschen von Gott, oder? Blind as a bat, sagen wir in Englisch. Blind wie eine Fledermaus. Da sprach Maria zu den Engeln, wie soll denn das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Ich habe noch keinen Mann angerührt. Also da können wir viel daraus lernen, aus diesem kurzen Satz. Ne? Von wegen hier vor der Ehe ausprobieren. Unberührt. Nichts vorher.
Sie war schon versprochen. Das war so gut. Sie war so gut wie verheiratet eigentlich. In der jüdischen Struktur. Wie soll denn das gehen? Jetzt kapiere ich aber nichts mehr. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren ist, Gottes Sohn genannt werden. Ja. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger. Ja klar, das ist ja auch normal, sie ist schon verheiratet. Sie kennt einen Mann schon. Ist doch ganz normal, das nehme ich dir ab. Und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wie soll das gehen? Verstehe ich nicht. Das geht nicht. Das eine muss vor dem anderen kommen. Da gibt es eine Reihenfolge. Und ohne dem gibt es nichts. Ist unmöglich. Wenn er sagt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich und das wird sie auch erleben. Und Maria, und hier sehen wir Marias Herz. Sie sagt dann, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Soll Gott doch machen, was er will mit mir. Und wenn er mich durch den Heiligen Geist schwanger machen kann, ich kann zwar nicht glauben, soll er doch machen. Ich gehöre ihm. Bin seine Magd. Sein Wille geschehe. Seht ihr? Alles freiwillig. Jesus sagt, mein Leben nehmt ihr mir nicht. Mein Leben gebe ich hin. Deswegen sind die Soldaten alle umgekippt. Damit die Verhältnisse klar sind. Freiwillig. Bei Maria war es freiwillig. Bei der Geburt. Sie hat das auf sich genommen. Mich nicht verführen lassen, hier auf das Thema einzugehen. Stell dir vor, du läufst rum, hast so einen dicken Bauch, bist im 6. Monat und die Mädchen kichern und lachen und sagen, ja, ne? Die, habt ihr schon gehört? Dann erzählt sie noch, bekloppt ist sie auch noch, die erzählt es vom Heiligen Geist. Dein Wille geschehe, hat unsere Maria gesagt. Und sie hat, bin ich der festen Überzeugung, sehr in der Schwangerschaft schon darunter gelitten. Unschuldig, doch machten sie der Maria schuldig. Sie konnte es nicht verstehen, sie hat es aber zugelassen. Es gibt vieles, was wir nicht verstehen können. Jetzt wieder, hier will ich hin, wir wollen ja zur Stiftshütte. Die Stiftshütte ist ja Jesus. Und wir fragen uns, was sollen wir mit dieser Kiste in der Wüste? Holzstäbe, Gold, Silber, hier ein Kasten, da eine Leuchte, hier Brot auf dem Tisch, da ein Opferaltar und da noch ein Becken zum Waschen und Priester, die. Und das soll Jesus sein? Wie letzte oder vorletzte Woche gesagt, je mehr ich mich da hineinlese in den Ganzen, je mehr ich Jesus sehen kann. Und das ist Gnade. Wir müssen es wollen. Wir müssen hier Jesus sehen wollen. Er offenbart sich. Das ist etwas Übernatürliches. Er erleuchtet unser Sinn. Wisst ihr, und das sind Erlebnisse, die möchte ich mir nicht nehmen. Es ist besser als ein Tor beim Fußball. Es ist mehr als die Geburt eines Kindes, eine Geburt eines himmlischen Gedanken in meinen Schädel, in meinen finsteren, kleinen Hirn. Diese Erleuchtung, ich kann verstehen, warum Gurus sich danach ausstrecken, nach Erleuchtung. Wir wollen alle erleuchtet. Wisst ihr was? Wenn ihr an Jesus glaubt, jeder, der hier sitzt und an Jesus glaubt, ist ein Erleuchteter. Stiftshütte. Ein paar Bilder. Und ich hoffe, seid geduldig und liebevoll mit mir. Letzte Woche habe ich, oder vorletzte Woche war das? Vorletzte Woche. Ne? Wir haben letzte Woche einen Gast gehabt. Ne? Heiligste und Heilige und Allerheiligste. Und ich habe das alles durcheinander gekriegt. Bitte, mein großer Bruder, Mathis. Das ist hier die Stiftshütte. Wir hatten gesehen, sie ist 25 Meter mal 50 Meter. Das ist jeweils ein Ellen, also es sind 100 Ellen lang, 100 Ellen lang und die Hälfte vom, nee, das Doppelte von 25, 50 breit. Das waren die Maßen ein Ellen. Sagt ihr eine Elle? Eine Elle sind 50 Zentimeter. Hier haben wir den Umriss, wie es gebaut wurde, mit welchen Abständen die Stäben sind, wie sie befestigt wurden, welche Farben benutzt wurden, wie groß hier das Heiligtum, also Heiligste und Allerheiligste, das war alles genau bis auf einen Zentimeter beschrieben. Die verschiedenen Materialien, ob das nun Gold war oder Silber oder Holz oder Leinwand oder Ziegenhaar, das wurde alles bestimmt. In welche Größe die Leinwand geschnitten wurde, war bestimmt. Welche Farben es haben sollte, wie gesagt, wurde bestimmt. Alles ganz genau. Und das hier ist ein Schatten Christi. Wir können hier Jesus sehen in der Stiftshütte. Danke, Matthias. Wir hatten gesehen, die fangen an mit dem Herz. Das ist die Bundeslade und wir haben das vor 3 Wochen oder so gemacht, die Bundeslade. Hier drin sind die 2 Tafeln des Gesetzes und zwar die 2. Ausführung des Gesetzes, das Gott mit dem Finger geschrieben hatte, nachdem Mose die ersten 2 auf den Boden geschmissen hatte und sie zerbrachen. Das Gesetz wird nicht gebrochen, auch nicht Moses in seinem Zorn. Und wir haben gesehen, dass wir hier, und wir haben vielleicht auch noch Zeit, das auszustatten, dass das eigentlich hier Jesus Herz ist. Das ist das Herz der ganzen Geschichte da, der ganzen Stiftung. Und das steht zwar nicht in der Mitte, aber im Mittelpunkt. Das ist der Thron der Gnade und das sind die 2 Engel, Seraphim. Und mittendrin hielt sich der Geist Gottes auf den Gnadenthron, hier in Allerheiligsten. Das hier ist der Vorhang. Ich wollte nachschlagen, ich weiß, was die Maßen sind in Englisch. 1 Inch ist eine Ecke mehr als 1 Zentimeter. 1 Inch, glaube ich, ist 2 Zentimeter. 2,45, dankeschön. Wir haben einen Engländer da in der Ecke. Wisst ihr, dass im Tempel, wir wissen das nicht so genau, mit diesem Vorhang. Und dieser Vorhang ist zwischen Heiligste und Allerheiligste. Das hängt dazwischen. Allerheiligste ist 5 mal 5 mal 5 mal 5 tief.
Heiligste war 5 mal 5 mal 10, es war länger. Das Haus heißt eigentlich, dass beide zusammen etwa so groß waren wie eine unserer Häuser, ein Familienhaus. Diese Gardine hier war über 30 cm stark. Bitte. Und das ist zerrissen von unten nach oben, als Jesus gekreuzigt wurde.
Nein, von oben nach unten.
Gut. Und warum denn das?
Jetzt bin ich ein Lehrer, das gefällt mir hier. Das geht auch.
Ich stelle sogar Fragen inzwischen. Warum von oben nach unten?
Damit es menschlich wird.
Ist Gottes Werk, genau. Er hat das gerissen. Er hat es vollbracht. Wir Menschen haben gar nichts gemacht, wir haben lediglich empfangen. Gut. Noch eins, bitte, Mathis. Menorah oder die Leuchte im Tempel. Jesus, die 7 Geister. Was erzählt er da? Jeremia 11, Vers 2. Die Eigenschaften, die Vollkommenheit des Heiligen Geistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Christus, das Licht der Welt. Man kann da so viel drin sehen. Wir sind das Licht der Welt. Aber woraus? Aus Christus. Da sind wir hier. Wir haben hier die 7 Gemeinden. Gott wandelt mittendrin. In den Gemeinden, zwischen den Gemeinden. Das ist die Geschichte der Christenheit. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 1 oder 1, Vers 2. Bitte, weiter. Ach ja, und Jesus Christus, und das Wichtigste, was wir gesehen haben, Öl, immer Olivenöl hier oben drin. Die Dochte wurden immer geschnitten, das Öl immer gereinigt. Die Priester waren den ganzen Tag unterwegs, um dafür zu sorgen, dass die Flamme immer brennt und nie ausgeht. Die Geschichte im Neuen Testament von Jesus von den Jungfrauen. Nie ausgeht und nie zu trennen. Kommen wir vielleicht noch zu. Mal sehen, wie viel Zeit wir haben. Jesus und Heiliger Geist nicht zu trennen. Bitte, evangelikale Brüder, wir sind alle Pfingstler. Wir sind alle Baptisten. Wir sind alle Charismatiker. Wir sind alle Evangelikale. Wir sind alle Methodisten. Wir sind alle Lutheraner. Wir sind alle Calvinisten. In dem, was gut gewesen ist, was diese Männer gelehrt haben. Was soll der Quatsch? Was bist du? Ich bin Christ. Reicht. Bist du wiedergeboren? Es gibt doch keine Ungeborene oder unwiedergeborene Christen. Jemand, der nicht wiedergeboren ist, ist ein religiöser Mensch, ist kein Christ. Ein Christ ist jemand, der aus dem Geist geboren ist. Was bist du? Du bist Christ und ich bin Christen. Und so kommen wir doch gut miteinander aus hier in Hannover oder weltweit, oder? Nie zu trennen. Das geht nicht. Du kannst Jesus nicht haben ohne den Heiligen Geist und du kannst auch nicht den. Du kannst wohl einen frommen Geist haben und das haben eine Menge Christen, fromme Geister. Du kannst aber nicht den Heiligen Geist haben ohne Christus. Das geht nicht. Next one, please, sir. Soll ich das jeden Sonntag so machen?
Ja.
Das hier ist Sigi. Ich glaube, das ist der hohe Priester im Schlafmantel. Weil normalerweise sieht er nicht so aus. Der hohe Priester ist in Blau und hat hier eine Schürze mit Edelsteinen drauf. Kommen wir auch irgendwann zu. Schaubrottisch. Die Brote, 12 Brote. Jesus Christus, das Brot des Lebens. Alle 7 Tage wurde es ausgewechselt und die Priester aßen davon, von diesem Brot. David auch, oder? Waren alle schockiert. Aber David tat es auch.
Jesus Christus, das Brot des Lebens, nicht nur für die Priester, sondern auch für alle Königskinder, wie David es war. Räucherschälchen obendrauf, steht auch bei. Alles zum Tragen, alles außer kein Holz mit Gold überzogen. Alles, bitte. Thank you. Zur linken Seite, nee, komm mal nachher. Brandopferaltar. Ich habe dieses Bild gewählt, weil es zeigt diese Aktivität. Bitte. Nochmal das Brandopferaltar. 2 Meter mal 2 Meter und hoch quasi knappe 2, 1,5 oder sowas. Das muss alles geschleppt werden. Diese Pfeiler hier, 5 Stück. Außer kein Holz und mit Gold überzogen, muss alles getragen werden. Bei 40 Grad im Schatten, durch die Wüste, mit wenig Wasser. Damit sie begreift, Gott ist überall mit euch. Das ist hier kein Gotteshaus. Es ist eine Stiftshütte. Wir bauen Gotteshäuser. Und Gott hat gesagt, ich wohne nicht in Gotteshäuser. Ich wohne in Stiftshütten. Den Herzen von Menschen, vergängliche Herzen von Menschen. Da wohne ich, da habe ich meine Wohnung. Bitte. Da sehen wir etwas von den Aktivitäten nochmal. Beim Opfern. Stell dir vor, da stehen Tausende von Menschen vor der Stiftshütte und die haben alle so eine Last. Die leben schon Wochen, Monate lang in Sünde. Die haben jemanden umgebracht, die haben abgetrieben, die haben geklaut, die haben gelogen, die haben gegen ihre Eltern rebelliert, die haben eine Nase gebohrt. Alles an Sünde, große und Anführungsstriche kleine Sünde. Die stehen alle davor und stehen da in der Hitze mit ihren Opfern. Das hat so viel gekostet, das beste Schaf ohne Flecken und Runzel zu finden und das Ding dahin zu tragen. Sie haben die Gehälter von 3 Wochen ausgegeben für dieses Schäflein. Und jetzt kommt, schleppen sie es her und müssen warten, bis sie dran sind, damit ein Priester ein Provisorium vollzieht. Begreifen wir, was das bedeutet? Einfach herzulatschen und die Hände aufzuheben und Gott anzubeten und im Herzen zu sagen, Herr, du kennst mein Herz. Ich erhebe meine Hände, sie sind aber so schmutzig. Bin so verdreckt. Seht ihr, was da geschehen ist, als der Vorhang zerrissen ist und wir Zugang haben? Was ist da Wahnsinn? Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Ich habe solche Opfer in Indien gesehen, einen Tempel in Kalkutta zu Kali, wo 7000 Ziegen an einem Tag geopfert wurden. Was meint ihr, wie es da aussieht? Das riecht schlimmer als beim Schlachter, der seine Bude zugemacht hat und es 3 Monate nicht mehr aufgemacht hat. Bitte. Sünde stinkt. Hier haben wir das aufgebaut, da am Sinai, am Berg. Und wir wissen, jetzt stelle ich euch eine schlaue Frage, wer weiß, was das ist da? Die Richtung. Was ist das? Nee, die Richtung, Himmelsrichtung. Haben wir gehabt. Das ist Westen. Das ist Osten. Die Tür ist im Osten. Und Allerheiligsten im Westen. Steht in der Bibel, bitteschön. Nochmal, könnt ihr Sinai sehen. Wie Peter uns
erklärt hat vor einigen Wochen, nicht eine sandige Wüste, öde. Jesus kommt, er ist die Stiftshütte. Er kommt hier herab aus dem Himmel zu dieser trockene, einöde, trocken. Einsam war es für ihn. Da waren so viele Menschen um ihn herum. Das war aber keine Gemeinschaft, durch die er seinen Durst stillen könnte. Es war keiner, der ihn verstanden hat. Ich meine es jetzt nicht böse. Das waren ein Haufen Dummköpfe. Blind. Und meinten, die konnten so viel erkennen und sehen. Sie wussten so viel, haben sie gemeint. Aber eigentlich waren sie doof und blind. Wie Schafe. Ja. Ich glaube, wir haben noch, ne? Gut, das ist, glaube ich, das Letzte. Jetzt habe ich da recht. Vorletzte. Kannst du mir das Letzte zeigen? Genau, okay, das geht hier um die Farm, kannst zurück. Also, so, genau, Dankeschön. Ist da nicht gut? Also, wie gesagt, das sind 50 Meter. Hier laufen die hin und her und stehen Tausende von Menschen hier vor. Es wird hier geopfert, es wird auf dem Altar gelegt, es wird gewaschen. Es muss alles gewaschen werden und innen drin, wie gesagt, hier links haben wir das, seht man ja nicht, das Menora und rechts das Schaubrottisch und hier drin, das soll das, ich hoffe, ich spreche das auf Deutsch richtig aus, Shekinah, die Gegenwart Gottes, die, also wir wissen nicht, ob es so ausgesehen hat, das ist einfach eine künstlerische Interpretation und wir wissen, dass Künstler ein bisschen durcheinander sind. Weil wir das auch nachher sehen. Hier waren, wir haben ja heute Morgen gelesen, drei Schichten. Einmal Leinen, einmal Ziegenfell und einmal
Dachs.
Ja, Dachs wird es auch übersetzt. Daraus, aus drei Schichten wurde das Zelt gebaut. Und hier die Farben, hier drin, wie auch innen drin, wie in der Bekleidung des hohen Priesters. Und auch hier bitte eins weiter in der Tür. Wir sehen hier die Farben. Scharlach, Rot. Die Farbe der Könige. Purpur. Und Blau. Ich kann das hier nicht ganz erkennen, aber Blau ist die andere Farbe. Und diese Farbe, haben alle eine Aussage, eine Bedeutung. Dankeschön. Wir kehren jetzt von der Leinwand zurück zur Bibel und haben noch ein bisschen Zeit, um uns mit dem Text zu beschäftigen. Jetzt, wo wir die Bilder gesehen haben, können wir vielleicht einiges, was nicht nur Mose uns sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist, sondern auch David und auch die Jünger, als sie schrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist im Neuen Testament. Wir haben gesehen, dass das Opferaltar am einen Ende war und Allerheiligsten am anderen Ende, Ost und West. Der Eingang war im Osten und man ging direkt auf das Opferaltar zu. Keine Begegnung mit Gott ohne Opfer. Nicht möglich, völlig unmöglich. Nicht einmal ein Gespräch. Der Jude sprach nicht einmal seinen Namen aus. Lass uns mal aufschlagen, nicht nur hält meinen Finger in 2. Mose 26 und lass uns mal gucken in Psalm 89 steht David jetzt inspiriert durch den Heiligen Geist sagt wir lesen ab 12 bis 15 vom Psalm 89. Himmel und Erde sind dein. Du hast gegründet den Erdkreis und was darinnen ist. Nord und Süd hast du geschaffen. Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Auf der einen Seite Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Auf der anderen Seite Gnade und Treue. Gott ist treu und Gott ist gnädig. Gott ist aber auch gerecht. Und er wird auch richten, weil er gerecht ist. Und er wird richten, wonach? Nach seine Gebote, seine Ordnung. Wo sind die? Im Westen. Wo ist die Gnade und Treue? Wo wird geopfert? Im Osten. Okay? Brandopferaltar. Ihr habt das alles noch vor Augen. Jetzt lesen wir Psalm 103 ein paar Seiten weiter und lesen Folgendes. Jetzt, das ist echt eine Spritze hier. Als ich das gemerkt habe, gedacht, Halleluja, ich bin frei. Er schreibt hier, lass uns mal einfach ab Vers 6 lesen. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht, ist ein gerechter Gott, allen, die Unrecht leiden. Wir leiden doch alle, nicht an die Ungerechtigkeit von anderen, unsere eigene Ungerechtigkeit. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Er hat das Mose alles vermittelt. Barmherzig und gnädig ist er. Er ist also nicht nur gerecht, sondern er ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern. Er hat eine Lösung, eine endgültige Lösung zu diesem Ganzen, worunter wir leiden. Noch ewig zornig bleiben. Das Opfer musste da sein, wegen dem Zorn Gottes. Ja, die haben sich gedacht, machen wir den Deckel auf, holen wir die Gnade weg. Und wie viele? 50.000 sind an einem Tag gestorben. Nur weil sie neugierig waren. Du kannst die Gnade nicht weg. Wir können nicht stehen vorm Gesetz. Ist völlig unmöglich. Nicht vor Gott und auch nicht vorm Gesetz. Und Gott ist ein gerechter Gott. Das stellt das da, das Gesetz, was Gott für Recht hält. Das ist sein Maßstab und da können wir nicht bestehen. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vertilgt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über den, die ihn fürchten. Ich weiß nicht, wie es euch steht, aber ich hoffe, dass es steht wie in King James, sofern der Osten ist von den Westen. Hier in manchen Übersetzungen steht der Morgen vom Abend. Ist ja auch klar, was gemeint ist. Die Sonne geht ja im Westen auf, ne? Sofern der Morgen oder der Osten ist vom Abend oder vom Westen, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie weit mag das sein, der Oste vom Westen? Du sagst einmal um die Welt, stimmt nicht. Treffen sich nie, Osten und Westen, in eine Linie. Alle Mathematiker, Wissenschaftler, Philosophen wissen das. Wenn du in der Richtung gehst und ich in diese Richtung, wir treffen uns nie. In der Stiftshütte in Christus holt Gott uns zu sich und tilgt unsere Sünde in Jesus Christus auf solche Weise, dass sie nicht mehr da sind. Sie existieren nicht. Du wirst sie nie wieder treffen. Sie werden dich wieder treffen, deine Sünde. Tiefste Meer begraben, okay. Gut, ne? Auch gut, man kann sie nicht mehr sehen. Aber, naja,
wenn einmal das Wasser weg ist, aber Osten vom Westen nie. Wem der Sohn Gottes macht, der macht recht frei. Und diese Dinge, bitte, wir reden über die Stiftshütte. Das sind tiefe, naja, doch sind sie, ne? Auch wenn ich davon rede, ich habe es ja nur alles gelernt. Das sind tiefe geistliche Weisheiten, die da in diese Stoffbude deutlich werden. Gott hat da so viel hineingepflanzt und sagt uns so viel und hat sein Volk, nur wenn sie das verstanden hätten, sie waren aber blind, sie hatten sich verunreinigt, jeder ging auf seinen eigenen Weg, jeder hatte seine eigene Meinung, jeder hatte seine eigene Auslegung, jeder hatte seine eigene Philosophie. Es gibt nur einen Gott, aber jeder hat seinen eigenen Weg dahin. Was sagt das Neue Testament? Habt die Gesinnung? Christi, bitteschön, Rainer, wir werden immer eine Meinung sein, wir beide, du und ich. Wenn wir die Gesinnung, das Denken Christi haben, da werden wir nie aneinander vorbeireden, nie aneinander. Nur wir schaffen es nicht. Jetzt zur Bundeslade. Ich sagte, das ist das Herz. Zur Bundeslade im Westen. Psalm 40. Ich will euch nicht überstrapazieren. Ich merke, ihr pennt schon ein hier. So eine spannende Sache. Schämt euch. 40, 8. David spricht prophetisch und spricht für Jesus. Das sprach ich, siehe, ich komme. Wer ist das, ich komme? David? Nein, das ist nicht David. Im Buch ist von mir geschrieben, in Genesis, Kapitel 2 schon, die Frucht der Frau wird die Schlange den Kopf zertreten und danach hunderte von Mal, klare Hinweise auf Jesus. Von mir, ich komme, ich, derjenige, von wem geschrieben steht in der Bibel. Dein Willen, mein Gott, tue ich gern. Was hat Jesus gesagt? Es ist mein Brot, den Willen des Vaters. Nun, wisst ihr was, Geschwister, das macht stark. Den Willen des Vaters nicht zu tun, macht uns schwach. Deswegen sind wir oft so anfechtbar, so schwach. Wir denken Mist, wir tun Mist, wir reden Mist. Dein Willen, mein Gott, tue ich gern. Wahnsinn, ne? Das kannst du doch nur durch den Heiligen Geist, anders geht das gar nicht, oder? Und dein Gesetz habe ich wo? In meinem Herzen, seht ihr, wo ist das Gesetz? In der Bundeslade. Was ist obendrauf? Jesus Gnade. Was ist innen drin? Das Gesetz, er hat es in sein Herz getragen und hat es nicht nur getragen, sondern er hat es erfüllt für dich und für mich. Das sind nur ein paar Kostproben. Wir kehren zurück nach 2. Mose, Kapitel 26. Und hier geht es nicht um das Möbeljahr, sondern hier geht es um dieses Zelt. Es geht hier um Stoff und Ziegenfelle und Decken aus Widerfellen, Widder. Ah, deutsche Sprache. Die Wohnung sollst du machen aus 10 Teppichen von gezwirnter feiner Leinwand, von blauen und von roten Purpur und von Scharlach. Cherubim sollst du
einweben in künstreiche Arbeit. Also in diesem Kapitel wird es deutlich, was eigentlich passiert, wenn wir da im Heiligsten hineingehen würden. Damals konnten das nur die Priester. Im Allerheiligsten nur der Hohepriester und nur einmal im Jahr. Du kannst jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen. Du kannst heute Abend in den Wald gehen. Da hast du auch deine Kirche, dein Gotteshaus. Du kannst sogar in der Gastwirtschaft sitzen und sagen, Gott, es tut mir leid, da sind zwei gewesen, ich wollte nur eins trinken, ich gehe jetzt nach Hause. Du kannst in der Kneipe mit Gott reden, du kannst überall mit Gott reden. Gott ist überall. Wir können, Salomo sagt, wie soll ich dir ein Haus bauen? Wie sollst du als Gott in ein Haus passen? Das geht gar nicht. Dennoch passt er in unser Herzen. Und wir können die Tiefe und die Höhe und die Weite, die Breite Gottes erkennen durch den Heiligen Geist. In Häuser kann er aber nicht wohnen. Wir laufen da hinein und wir sehen diese Farben. Blau, Rot und Purpur. Alles auf feinsten Leinwand. Feinen Leinwand, was bedeutet das? Das ist eigentlich, oder stellt den unbefleckten Menschen, Jesus, Gott Mensch geworden, Gott und Mensch, die Stiftshütte, ein Zelt, etwas Vergängliches. Christi Zeit hier auf Erde, der ewige Gott wurde vergänglich, er nahm die Gestalt eines Menschen an. Es ist Stoff, es ist vergänglich, aber es feinste, purer Leinwand. Das ist Christus, pur. Rein. Die Farben, blau, wo kam er denn her? Aus dem Himmel, herab, wir dürfen das nicht vergessen. So einen weiten Weg, einen weiteren Weg gibt es nicht. Es hat sich noch keiner so einen weiten Weg gemacht und ich meine es nicht in Kilometer. Da, wo er wohnte und da, wo wir wohnen. Das ist so weit weg. Das ist so weit weg, dass wir einander nicht mehr verstehen, wir Menschen und Gott. Das ist so weit weg, dass wir ihn nicht sehen können. Und wenn wir ihn sehen würden, würden wir verbrennen. Viele haben sich's gewünscht und Gott hat gesagt, geht nicht. Von hinten, nachdem ich vorbeigegangen bin. Es hat noch kein Menschen Gott gesehen. Gott ist so weit weg. Und dennoch, das Verrückte ist, ist er so nah in diesem Zelt. Warst du schon mal bei einer Beerdigung? Früher war es immer so, als mein Opa starb, da lag er 3 Tage im Haus. Und ich habe jeden Tag zu ihm hingeguckt. Konnte meinen Opa sehen. Ich habe gedacht, Mama, der ist doch aber gar nicht mehr da, Opa. So klein wie ich war, habe ich es begriffen, das ist eine Schale. Eine Schale. Da ist nichts drin. Opa, wo bist du? Hier oben. Der war nicht mehr da. Das war sein Zelt. Deswegen gehen wir Christen unter normalen Umständen. Es gibt welche, die es machen, ist auch gut und richtig. Aber wir stehen doch nicht ständig am Grab und reden mit unserer Oma, oder? Die ist doch gar nicht mehr da. Das war ein Zelt. Er hat dieses Zelt angezogen. 1. Korinther. Da reden wir über Zelt. Wenn ich es finde. 2. Korinther. Das wissen die Studierten hier, dass das schon falsch war. 2. Korinther 5, Anfang des Kapitels. finden wir. Wir merken das nicht sofort in unserer Sprache, aber es ist interessant. Da steht, denn wir wissen, Geschwister, alle miteinander hier, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, das sind zwei Worte. Das eine ist, ich kann kein Griechisch, ich versuche es dennoch, Euketerion und Eukia. Das eine ist Zelt, das andere ist Wohnung. Es ist eine bleibende Wohnung. Jesus hatte was? Ein Zelt. Interessant, ne? Aus Lein, aus Stoff. Ein Zelt. Gott, Mensch geworden. Für eine kurze Zeit hat er hier unten gelitten. Und gelitten hat er von Anfang bis Ende. Es war ein Leidensweg. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, Eukia, von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel und so weiter. Jesus nahm die Gestalt eines Menschen an. Es ist oft so, seitdem ich mich mit dem Tod beschäftige, gezwungenermaßen, wenn ich in den Spiegel gucke, muss ich mich mit dem Tod beschäftigen. Galgenhumor. Oder auch nicht, Paulus hat gesagt, ja, lieber gestern als heute. Aber je mehr ich darüber nachdenke, denke ich, wer bist du eigentlich? Guck, meine Zähne, ne? Meine Hände, die Flecken auf, die Haare, die weg ist, die einmal da war. Bist du das eigentlich? Oder ist es nur eine Schale? Ich sehe meine Frau, sie verändert sich. Sie ist zwar noch nicht ganz so alt wie ich, aber sie wird auch älter. Dann denke ich, was ist denn Gabi? Gabi, du bist da drin. Kenne ich dich überhaupt? Wir sind so fixiert vom Äußeren. Der Mensch sieht das, was unmittelbar ist, vor seinen Augen ist. Er sieht das, aber Gott sieht, was innen drin ist. Und Jesus, wir wissen ganz genau, was sagt denn, wir haben keine Zeit, du Mann, ich werde nicht einmal mit dem Kapitel fertig. In Jeremia Kapitel 53, wie schön war der und wo lebte er, dieser Spross? In der Wüste, im trockenen Land. Ja, habt doch die Stiftshütte gesehen. Wo war sie? In trockenem Land. War er angenehm anzusehen? Nein. Hey, da sind die Felle. Felle, ist das richtig? Diese Teppiche aus Ziegenhaar. Rau. Innen drin ist es aber Leinen. Innen drinnen sein Herz war es herrlich. In der Stiftshütte, kommen wir gar nicht dazu, ist alles in diesem Kapitel drin, sind laute Bretter vom Fußboden bis zur Decke, 5 Meter hoch und Balken drüber. Alles gedeckt mit Gold. Auf den Gardinen waren Cherubimen, Engel eingesteckt. Du hast nach oben geguckt und hast Engel gesehen. Das ist innen drin. Wo? Wer ist denn die Stiftshütte? Bei Jesus. So ist es da innen drin. Und was sagt Christus im Neuen Testament? Ich in euch und ihr in mir und wir in dem Vater. Mann, da ist es schön. Da gibt es keine kleine Teufel. Pfui, Teufel. Da gibt es nur Engel. Da ist alles blau. Das ist ein Königshaus. Das ist purpur. Und dass es so ist, erinnert uns die rote Farbe. leinenen Rot. Wodurch? Durch sein Blut können wir wo sein? In ihm haben wir Zugang. Alles hatte einen Sinn. Und wisst ihr, die Stoffe, wie breit sie waren, ich glaube 2 Meter breit und 5 Bahnen davon, 5 mal 2, 10 Meter, mal 43 Fuß, etwa 13 Meter lang. Und da waren 2 von. Und dann war die Stiftshütte von innen zugedeckt mit. In diesen Farben, alle bearbeitet, mit Engeln drauf. Und da sie ja diese armen Menschen das ständig mitschleppen müssten, hat Gott das so geplant, damit es nicht zu schwer wird, 2 davon. Und zusammengefügt mit Gold, Loops, goldene Ringe, wurde das alles zusammengefügt. Sie hatten Jesus immer bei sich, die Stiftshütte. Sie haben ihn mitgenommen. Er war bei ihnen und mit ihnen in der Wolkensäule. Er war da nun in die Stiftshütte. Und das wurde David später erkennen und sehen, wie schlimm das ist, wenn Gott nicht da ist, wenn die Stiftshütte bei den Philistern ist. Also, aus Leinwand, Blau, Purpur. Purpur ist die Farbe der Edlen, das sieht man. Da brauchst du nur dir mal eine Show über Rom angucken, dann weißt du, da sind die Edlen, die Könige, die Herrscher. König der Könige, Jesus. Aber er lässt sich nie die Hand küssen, auch nie den Ring küssen. Wir dürfen das alles nicht vergessen. Ich sage nicht, das sind keine Christen. Ich sage, vieles, was sie tun, ist nicht vom Heiligen Geist. Und es zeugt nicht von Christi Wesen und Natur. Das muss klar gesagt werden. Purpur, die Farbe der Könige, Scharlach, Rot, sein Leiden, sein Tod, sein Blut für uns vergossen. Und dieses Zelt 3-mal zugedeckt. Nächste Woche geht's weiter mit Kapitel 27. Es tut mir leid, dass es heute so langweilig war. Am Mittwoch wird spannend, da geht es um Heiligen Geist. Da wird hier getanzt. Lass uns mal kurz beten und dann will Achim noch mal mit uns singen. Jesus, du bist so groß und so herrlich. Maria konnte das nicht fassen. Du bist so groß und so herrlich. Wir verstehen es auch nicht. Das ist unfassbar. Obwohl wir dich nicht ganz verstehen können, lieben können wir dich ganz. Und wir möchten dir zusammen sagen, heute Morgen, wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, weil du so weit gekommen bist. So einen weiten Weg. Wir lieben dich, weil du unsere Sünde so weit von uns entfernt hast. Dafür danken wir dir. Wir danken dir, weil du von Himmel kamst. Gott selbst. Ganz Gott und ganz Mensch. Wir danken dir, dass obwohl du König warst, du Füße gewaschen hast. Da wird die Jünger haben sich überlegt, wer kann zu rechten und wer zu linken sitzen.
die Söhne Zebedeus und alle anderen Jünger, die wollten das auch. Hast du Füße gewaschen? Herr, vergib uns. Wir können da Petrus ein Stückchen verstehen, wenn er sagt, dann wasch mich ganz. Der König, der Füße wäscht. Wir danken dir, dass wir wissen, Herr, du sagst uns das in Johannes Kapitel 7, so mittendrin im Kapitel. Du gehst, aber du sendest deinen Heiligen Geist und du musst gehen, damit du deinen Heiligen Geist sendest. Wir danken dir, Geist Gottes, du bist gegenwärtig hier. Nicht nur Brot, nicht nur ein Leuchter, sondern das Shekinah, die Gegenwart Gottes in uns. Und das ist Gnade, auf dem Gnadenthron, Herr. Du bist groß und wir sind so klein. Und wir danken dir, dass es so sein darf, denn du liebst Kinder. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir uns reinigen lassen von dir. Dass wir dir das einzige Opfer bringen, was wir bringen können. Ein lebendiges Opfer, das dir gebührt, nämlich unser Leben. Schenk, dass wir zu dieser Freude und Ruhe in Christus finden. Etwas, was unser Verstand bei Weitem überschreitet. Wir verstehen es nicht, wir wissen nur, es gibt's. Wir haben es geschmeckt, wir haben es nicht verstanden. Aber wir haben geschmeckt und wir haben auch gesehen, Herr, wie du Hiob gesegnet hast, durch dem, dass du uns geläutert hast und am Ende so reich gemacht hast. So läuterst du uns, um uns am Ende auch so reich zu machen, Herr. Wir preisen dich und danken dir und beten dich an.